fm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM mit Rainer Markus Walter am Mikrofon und mit Gästen, die die Malerei auf einer Theaterbühne bringen, die man höre und staune in einer Kunsthalle steht, genauer gesagt in der Kunsthalle Weishaupt. Einen wichtigen Schwerpunkt der Sammlung Weishaupt bildet die amerikanische Malerei, die in ihrer ganzen Bandbreite aktuell Inhalt einer Sammlungspräsentation ist. Diese Ausstellung, die nennt sich American Idols, die ein halbes Jahrhundert umfasst, bietet einen Blick auf die wichtigsten Strömungen in den Staaten seit der Nachkriegszeit bis hin zur Jahrtausendwende. Ein außergewöhnliches Begleitprogramm zur Ausstellung präsentiert die Kooperation zwischen der Kunsthalle Weishaupt und der Theaterei Herrlingen. Unmittelbar in den Ausstellungsräumen, umgeben von den Originalen, führt die Theaterei ihr neuestes Stück Rot des amerikanischen Schriftstellers John Logan über den Jahrhundertkünstler Mark Rothko auf. Für die mehr als 20 Aufführungen verlegt die Theaterei ihre Bühne seit dem 1. März nun also in die neue Mitte Ulms. Wie dieses außergewöhnliche Projekt entstanden ist, wie Schauspieler und Regisseur damit umgehen, in einer Ausstellungshalle zu agieren und wie der Weg von der Probe zur Aufführung so gelaufen ist, das werden wir in den nächsten 60 Minuten erfahren. Deswegen begrüßen wir in der Plattform den Regisseur Ralf-Rainer Reimann und den Schauspieler Andreas Laufer. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Hallo.
Hallo.
Ralf-Rainer, kanntest du eigentlich den Maler Mark Rothko, bevor ihr euch durch das Theaterstück mit ihm beschäftigt haben?
Ja, kannte ihn. Der hat mich total fasziniert, ohne dass ich wusste, warum eigentlich. Hatte mir da vor 4 Jahren, war das glaube ich, in Hamburg in der Kunsthalle eine ganze Werkpräsentation angeschaut und war wirklich fasziniert, nachhaltig fasziniert.
Nachhaltig fasziniert, so nachhaltig, dass du jetzt Regie in einem Stück über zumindest einen kleinen Abschnitt 2 Jahre seines Lebens führst. Andreas, würdest du dir ein Bild von Mark Rothko ins Wohnzimmer hängen, mal abgesehen davon, dass es sauteuer wäre?
Mittlerweile glaube ich schon, durch dieses Stück jetzt.
Hättest du es vorher gemacht?
Ich glaube nicht, weil ich sie da noch nicht so genau angeguckt habe. Weil ich da noch, also für mich noch nicht genau wusste, wie ich die angucken muss.
Du musst sie ja scheint es so sehr, sehr, sehr tief und genau angucken, denn damit fängt das Stück an. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Musik und danach tauchen wir ein in eure Arbeit und zumindest mal natürlich auch in eure beiden Persönlichkeiten. Und was haben wir denn als erstes im Player liegen? Oh, das ist Andrea Balducci aus dem Album Bloom, Just Dropped In. Yeah. Plattform auf Radio Free. Heute Gast bei uns Ralf-Rainer Reimann und Andreas Laufer zum Theaterstück Rot. Ralf-Rainer, man kennt dich in Ulm vor allem wegen deines starken Arrangements als Geschäftsführer der Akademie für Darstellende Künste, kurz ADK. Ihr habt dort auch das Akademietheater jetzt seit einiger Zeit mit fester Spielstätte. Führst du dort eigentlich auch noch regelmäßig Regie oder hat der Geschäftsführer da gar keine Zeit zu?
Gute Frage. Er nimmt sie sich, weil es notwendig ist. Für mich persönlich notwendig ist, weil ich, wenn ich nur Verwaltungsarbeit habe, dann ersticke ich irgendwann an meinem Stühlchen und ich muss da einfach arbeiten. Mhm. Und wir haben ja jetzt noch nicht so lange die Situation, dass wir tatsächlich 2 Spielstätten haben, die von Unterrichtsräumen getrennt sind. Das heißt, wir können jetzt richtig losagieren. Das ist eine große Freude und da habe ich natürlich auch gleich losgelegt und inszeniert.
Du bist ursprünglich Regisseur. Ich habe dich gerade während des Musik noch Lauf gefragt. Also du hast nicht die klassische Theater-Schauspielerausbildung hinter dir, sondern bist gleich auf die Regie gegangen. Nie Lust verspürt, mal auf der Bühne zu stehen selber?
Doch, ich habe viel gespielt, aber ich kann ohne Spielen leben. Und das heißt, dass ich kein Schauspieler bin.
Okay.
War wohl gar nicht so schlecht, aber muss nicht sein.
Muss nicht sein. Die Hauptrolle im Stück Rot spielt der Theaterprinzipal der Theaterei Herrlingen, der Wolfgang Schurkraft, der übrigens heute sehr, sehr gerne mit dabei gewesen wäre, aber leider verhindert ist. Wie kommt es zu eurer aktuellen Zusammenarbeit? Kennt ihr euch eigentlich schon lange oder ist das jetzt so das erste Mal, dass ihr zusammenarbeitet?
Nein, wir kennen uns schon länger. ich weiß gar nicht, vor 5 Jahren habe ich schon mal eine Inszenierung als Gastregisseur bei ihm gemacht. Und jetzt kam er aktuell mit dieser Anfrage, als er das Stück gelesen hat und wohl auch gesehen hat in Berlin, da hatte er das Gefühl, das müsste der Reimann inszenieren und das müsste in der Kunsthalle Weißhaupt stattfinden, was natürlich in Bezug auf die Kunsthalle genial ist. Ob es auf den Regisseur genial ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Arbeit geworden.
Dann war das tatsächlich so rum, dass die Idee eigentlich von Wolfgang Schurkraft kam, das Stück in der Kunsthalle Weißhaupt zu spielen und jetzt nicht die Kunsthalle Weißhaupt auf die Idee kam, da könnte die Theaterei Herrlingen ja mal bei uns spielen.
Nein, das war Einfall von Wolfgang Schurkraft.
Und anscheinend hat er genug Überzeugungskraft gehabt, die...
Ja,
Frau Weißhaupt
hat da auch
zu überzeugen und natürlich den Herrn Weißhaupt vor allem, der glaube ich
ja. Ist ein Fan von der Theaterei.
War das gar nicht so ein Problem.
Und da waren offene Türen.
Andreas, du bist Ensemblemitglied in der Theaterei. Wie lange bist du das schon?
Also seit Rot jetzt. Das ist das erste Stück.
Ah ja, okay. Ja. Ganz neu mit dabei. Mhm. Was hast du denn bisher gemacht? Wo warst du? Warst du auch hier irgendwo in der Gegend oder?
Ich war ja auch auf der ADK als Schauspielstudent.
Okay, schön.
Ja, und ursprünglich komme ich aus Villingen-Schwenningen, bin ja auch schon einen Ticken älter, habe da eine Ausbildung zum Elektroinstallateur gemacht und dann noch 5 Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet. Mhm.
Und dann ist dir das plötzlich irgendwie in den Kopf gefahren, ich muss was anders machen, ich verstell mich sowieso schon die ganze Zeit, werde ich doch einfach ganz Schauspieler oder wie?
Nee, der Wunsch war eigentlich schon immer da. Nur ging halt mein Weg erstmal in eine andere Richtung, bis ich gemerkt habe, dass das nicht mein Weg ist und ich jetzt meinen Weg gehe.
Okay. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 29.
Und wann hast du den Entschluss gefasst, Schauspieler zu werden?
Also ja, schon nach der Realschule, aber den letzten Schritt habe ich mit 25 dann gemacht.
Okay. Hast du in dem Fall, wenn du an der ADK warst, schon mal mit Ralf Reiner zusammengearbeitet?
Also ich kenne ihn ja als Dozent und habe auch eine meiner Prüfungsrollen, habe ich auch mit ihm gearbeitet. Also von daher habe ich schon mit ihm gearbeitet, ja.
Und bist zufrieden mit ihm?
Auf jeden Fall. Ich arbeite echt gern mit ihm.
Da ist der Ralf jetzt aber froh. Wie war das für euch beide, wieder aufeinander zu treffen, nachdem ihr euch ja, wie gesagt, von der Ausbildung her, und jetzt sitzt da plötzlich dann einer auf der Bühne oder steht auf der Bühne, der bei euch seine Ausbildung genossen hat?
Der Andreas war meine Wunschbesetzung.
Ja.
Und der Wolfgang konnte dem folgen. Wir hatten ein Casting und da waren, glaube ich, 4, 5 junge Männer. Und wir waren uns beide einig, dass der Andreas... richtig ist.
Was war es, was dich an Andreas überzeugt hat, diese Rolle des Ken, heißt er, ne? Mhm. Dieses Ken zu spielen?
Das ist zunächst einmal seine absolute Ehrlichkeit im Ausdruck, seine Unverstelltheit im Ausdruck und seine Entwicklungsfähigkeit. Er ist ein sehr bei sich seiender Schauspieler und hat aber die Fähigkeit auch zum Ausbrechen. Und das braucht die Figur.
Andreas, zufrieden mit der Aussage? Nein, das fand ich jetzt schön. Also es klang sehr überzeugend und echt, was der Regisseur hier gesagt hat. Mhm. Jetzt weißt du, warum du in die Rolle gekommen bist.
Habe ich ihm gar nicht gesagt.
Andreas, du spielst in Rot den Assistenten von Mark Rothko und einen jungen Künstler. Hast du im echten Leben dich auch irgendwann mal mit der Malerei befasst oder war das jetzt völliges Neuland, in das du dich da reindenken musstest?
Also es war für mich schon eher Neuland.
Also nie irgendwie mal auf die Idee gekommen, so als junger stürmisch 16 Jahre, ich mal jetzt auch mal.
Nee, das hatte ich nie.
Das war gar nie dein Ding?
Ich war immer eher der Schauspieler.
Okay. Ja. Erstes Stück finde ich faszinierend. Also das erste Stück jetzt an der Theaterei Herrlingen. Mhm. Bin mal gespannt, wirst wohl da bleiben oder gefällt es dir? Fühlst du dich wohl in der Theaterei?
Ich fühle mich in der Theater sehr wohl, ja.
Das für dich denkbar wäre? Auch in Zukunft?
Auf jeden Fall. Also denkbar auf jeden Fall.
Jetzt heißt es natürlich, aber es ist natürlich ein ganz heißer Schritt. Das erste Stück gleich an so einem doch sehr interessanten Platz. Nachher wieder zurück in die doch recht kleine Bühne der Theaterei. Ist die Theaterei die kleinste Bühne, auf der du bisher gespielt hättest dann? Oder ging es noch kleiner irgendwann?
Nee, also die Theaterei ist ungefähr gleich groß wie die ADK, glaube ich, oder? Und von daher ist das eigentlich dann so, wie ich es jetzt gewohnt bin eigentlich.
Okay. Ja. Ja, das sind Ralf-Rainer Reimann und Andreas Laufer, die beiden aktuell zu sehen. Der eine hat Regie geführt, der andere steht schon das vierte oder fünfte Mal auf der Bühne im Theater Weißhaupt. Bevor wir jetzt richtig reingehen in das Stück, über das wir die ganze Zeit reden, nochmal Musik, und zwar diesmal Waldeck mit Jerry Weintraub. Heute bei uns zuerst in der Plattform Ralf-Rainer Reimann und Andreas Laufer zum derzeit in der Kunsthalle Weißhaupt laufenden Theaterstück Rot. Bevor wir in das Making-of jetzt dieser Aufführung eintauchen, wäre es vielleicht nicht schlecht, unseren Hörern einfach eine kleine Einführung zu geben, um was es denn eigentlich in diesem Stück geht. Ralf-Rainer, darf ich dich da darum bitten, das in ein paar Worte zusammenzufassen, dass man mal eine Vorstellung kriegt, was passiert da überhaupt?
Ja. Es geht um den amerikanischen Maler Mark Rothko, der einen Assistenten sucht und auch findet in Form von Ken. Und Ken macht eine Entwicklung durch in diesem Stück. Dieser große Meister, dem man sich fast nicht nähern kann, der auch bekannt ist für seine, sagen wir mal, nicht gerade soziale Kompetenz. Und seine Abgeschiedenheit, diese Beziehung zwischen den beiden, die sich über 2 Jahre entwickelt, das ist das Thema dieses Stückes.
Das hast du jetzt, ja, man merkt, er ist Profi, in kurzen, knappen Worten zusammengefasst. du hast vorher schon gesagt, Andreas, oder wir haben schon gehört, der Ralf-Rainer hatte dich ausgesucht. Hättest du dich jetzt mal so aus dem Bauch raus im Nachhinein gefragt, um diese Rolle beworben, wenn du nicht berufen worden wärst? Wäre das so eine Rolle gewesen, wenn du das Skript gesehen hättest, Mensch, die passt zu mir?
Ja, eigentlich schon. Ja. Und ich mag auch das Stück unheimlich gern. Also da habe ich, als ich das Stück dann gelesen habe, habe ich mich echt gefreut, dass sie mich gefragt haben.
Mhm. Ja. Kanntest du das Stück vorher schon oder bist du dem zum ersten Mal begegnet jetzt?
Nee, das kannte ich noch nicht. Also bin jetzt erst.
Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Hast du eine andere Aufführung mal besucht oder hast du nur das Skript gelesen? Hast du dich mit dem Maler und der Künstlerbiografie auseinandergesetzt? Das würde mich mal interessieren. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle denn vor?
Also ich habe keine Stücke, habe ich nicht angeguckt vorher. Ich habe es gelesen und hatte dadurch eigentlich ein Bild von diesem Ken. Und dieses Bild habe ich dann mit in die Probe gebracht quasi und habe es dann mit dem Ralf Rainer und auch mit dem Wolfgang zusammen dann weiterentwickelt. Aber letzten Endes habe ich den Vorteil, dass mein Ken ja keine reelle Figur ist. Mhm. Und von daher war ich da ziemlich frei, was die Figur angeht. Jetzt im Gegensatz zu Wolfgang, der sich ja sehr mit Rothko dann auseinandersetzen musste und dem entsprechen musste, war ich in dieser Hinsicht einfach freier auch.
So konntest du also diesen Ken für dich auch ein bisschen selbst kreieren. Hat der was von dir?
Ja, irgendwie hat jede Figur hat immer irgendwie was von sich selber, aber auch Sachen, die einen total unterschiedlich machen. Zu mir persönlich jetzt. Also natürlich hat der auch Sachen von mir.
Jetzt bist du ja zum Beispiel, der Ken ist ja einer, der zwar wohl den Rothko, glaube ich schon, also zumindest könnte man diesen Eindruck gewinnen, schätzt und bewundert, weil er eben so erfolgreich ist, aber andererseits in dem Hier und Jetzt sitzt und sagt, hey, da gibt es, also auf diesen Punkt kommen, möchte ich später in der Sendung noch kommen, aber der dann einfach auch so ein bisschen, ja, ich sag's, der junge Wilde ist, der dann einfach auch an die Pop-Art glaubt oder der die Pop-Art ganz klar sieht als das, den Stern, der am Horizont gerade aufgeht, ist das für dich in der Zeit, in der dich die Rolle eingearbeitet hast, auch so zunehmend Motor gewesen, diese Wildheit, weil das, also ich habe es jetzt am Freitag gesehen und mir fällt dann schon auf, dass in der zweiten Hälfte eigentlich deine Figur schon eine sehr impulsive und sicher auftretende Figur wird. Mhm. Ist dieses Ding passiert oder steht es so im Drehbuch?
Also es passiert natürlich durch das Stück, das gibt es auch schon mit vor. Aber ich habe jetzt meinen Ken weniger an der Pop-Art orientiert, sondern mehr nach Jackson Pollock. Mhm. Er sagt ja auch im Stück, dass das sein Lieblingsmaler ist. Und da erzählt ja auch Rothko ein bisschen über ihn, dass er, Pollock quasi so ein Labelmann war und so weiter. Und danach geht er eher. Und das ist auch seine Richtung, wo er hin will, der Ken. Mhm. Also, das ist seine Vorstellung von einem Maler. Er ist ja auch am Anfang sehr überrascht, als es da plötzlich feste Zeiten gibt, in denen er da sein muss und in denen gemalt wird. Und,
ja. Eigentlich nicht so das Ideal, das man sich vorstellt, wahrscheinlich, wenn man ein junger Maler ist, der anfängt. Ne? So.
Ja, genau.
Na, ich lebe jetzt mal und lebe meine Kunst auf und dann kommt er dir hier mit Bürozeiten. Mhm. Ralf Rainer, wie war denn das bei dir mit den Vorbereitungen? Du hast das Stück auch nie gesehen, das in irgendeiner Bearbeitung?
Nein, es ist ja nur einmal in Deutschland gelaufen, in Berlin. Und das habe ich mir natürlich nicht angesehen, weil ich dann voreingenommen bin. Ich habe mich mit der Figur von Rothko schon vorher auseinandergesetzt gehabt, weil ich ihn interessant finde. Und im Zusammenhang mit den Proben habe ich dann nochmal seine Biografie gelesen und seine Schriften, weil ja sehr viel in dem Stück an Kernaussagen von ihm tatsächlich gemacht worden sind in schriftlicher Form. Daraus ist das Stück ja gebaut, sehr gut gebaut, wie ich finde. Also ich habe dann eigentlich nur noch mal ausgelotet die Dramatik und die Tragik der Figur, mit der ich mich vorher in dieser Form nicht auseinandergesetzt hatte.
Hast du dann einfach auch mehr über ihn gelesen? Ich weiß gar nicht, was es alles an Lektüre über Rothko gibt, ob es da eine Biografie gibt.
Ja, ja, einen ganz dicken Schinken.
Ganz dicken Schinken.
Muss man sich, aber sehr interessant geschrieben, total interessant. Macht also keine Mühe. Dickere Bücher machen mir immer Mühe, da dran zu bleiben, aber da
war's okay.
Bin ich mit Freude dran geblieben. Da versteht man wirklich sehr viel mehr, sowohl über den Künstler als auch über seine Bilder und die ganze Zeit, in der er gelebt hat und die Zeitgenossen von ihm.
Zeitmäßig spielt das Stück Ende der 50er Jahre. Das hattest du jetzt, glaube ich, vorher bei der kurzen Zusammenfassung jetzt nicht näher erläutert, aber es ist schon sehr spezifisch eingedämmt, denn es gab einen Auftrag, den er zu erledigen hatte für das Restaurant Four Seasons. Das ist im
Seagram-Gebilde. Gebäude.
Genau.
Building, ja. Ja, das ist ein spezieller Auftrag, wie es im Stück auch heißt, der größte nach der Sixtinischen Kapelle. Das wäre heute ein Volumen von 2 Millionen Dollar, was er da an Honorar bekommen hat oder hätte. Es ging darum, dieses noble Restaurant tatsächlich auszustatten mit einem Vlies rundum. Und den Auftrag hat er angenommen, allerdings hat er so seine eigene Auffassung davon gehabt, was er damit erreichen möchte.
Hm. Und letztendlich dann ja auch doch nicht zu Ende gebracht, beziehungsweise nicht verkauft, sondern damit hört das Stück ja auch auf.
Ja, in dem Konflikt, den Rothko sein Leben lang hatte zwischen Kunst und Kommerz, zwischen dem Kunstmarkt, dem Handel, dem Wert seiner Bilder und seiner eigentlichen Intention, einfach nur gute Bilder zu malen. Hm. Keine schönen Bilder, wie er sagt.
Ja, es ist immer relativ. In der Kunst, das Wort schön,
das ich zitiere nur das Stück.
Ja. Ja. Stichwort Bühnenbild, finde ich auch ganz interessant. Ihr habt dann Ihr Atelier aufgebaut. Wer hat es entworfen?
Das hat der Jörg Stroh gemacht und hat sich da ja wirklich eine Atelieratmosphäre entstehen sollte in dieser Halle. Auch an die Bilder von Rothko gemacht, denn wir konnten ja da keine Originale hinstellen.
Ja, schade eigentlich, ne? Aber es hängen ja Originale ganz nah an der Bühne. Und hier habt ihr auch eigentlich einen Kunstgriff gewagt, den ich hier ganz interessant finde, wie ihr die Blackouts überbrückt.
Ja, wenn man die schon direkt, also zwei Originale da hängen hat, ein sehr frühes von diesen Farbbalken Bildern und ein späteres, Umbauten sind nicht sehr interessant auf der Bühne und wir hatten ja eine offene Bühne. Das heißt, die Zuschauer gucken natürlich, was da passiert und die Überraschung ist größer, wenn sie da im Moment zum Bild gelenkt werden und auf das wirklich Original gucken und dann geht die Szene weiter.
Sehr schöner Kunstgriff und ist natürlich nur in diesem Kontext möglich, weil ich glaube kaum, dass der Herr Weishaupt dem der Theaterreihe Herrling mal schnell den Roscoe geliehen hätte, damit er neben der Bühne hängt.
Es kommt nicht von ungefähr, dass der Innovationsfonds Baden-Württemberg dieses Stück auch gefördert hat.
Ah ja, okay. Andreas, hattest du bis zu der Arbeit an diesem Stück gewusst, dass man auf dem Herd auch Farben anrühren kann?
Nee, wusste ich auch nicht. Weil ich habe mich ja nicht so mit Malerei befasst.
Ist aber tatsächlich nichts drin, nehme ich mal an, oder?
Nee, in Wirklichkeit nicht.
Nicht verraten.
Ach so.
Die Illusion aufrechterhalten. Hast du dir es dann zum Anlass genommen, dich mal erkundig zu machen, wie das eigentlich so ist mit dem Farbenmischen, oder lässt es einfach dabei gut sein, dass du diesen Handgriff tust und es passt?
Also der Jörg Stroh, der ist ja Maler und der hat da eigentlich ziemlich viel erzählt, was da alles möglich ist und was früher auch verwendet wurde und so weiter. Also mit Frischei und was weiß ich was nicht alles. Und da war eigentlich mein Wissensdurst dann gedeckt.
Die Farbenmischerei ist ja auch wirklich eine tolle Wissenschaft für sich und auch der Umgang mit Pigmenten und vor allem wie Pigmente dann wirken, das ist ja gerade im Prinzip auch in diesem Stück immer wieder auch ein Thema und dann eben auch mit den, wie er dann immer düsterer wird und von daher auch die Farben wechselt. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lange gequatscht, um dann weiterhin über das Stück Rot zu sprechen. Im Player habe ich jetzt hier The High Fly Orchestra, eine Scheibe, die noch gar nicht auf dem Markt ist, und das Stück Sugar Pie. Ja, legen wir mal ganz hoch auf, ne? Ralf Rainer ist hier heute zu Gast, auch der Regisseur eben von Rot. Wir hatten jetzt zuletzt über die Personen als solches gesprochen. Du hast dich bei der Arbeit an diesem Stück mit Sicherheit ans Originalskript gehalten, gehe ich mal von aus. Oder trägt das hier und da auch persönliche Handschrift von dir oder lässt das Original überhaupt Spielraum für eigene Interpretationen zu?
Ja, natürlich für eigene Interpretationen in jedem Fall, weil die Lesart ja immer unterschiedlich ist von einem Regisseur. Aber am Text haben wir tatsächlich ganz wenige Streichungen nur vorgenommen, wo wir den Eindruck hatten, das ist jetzt entweder gedoppelt oder es ist nicht ganz klar oder es führt den Handlungsstrang nicht direkt weiter. Aber das waren sehr behutsame und kleine Streichungen. Also wir haben uns im Wesentlichen an das Original gehalten.
Also ihr habt da gar, nee, du hast jetzt da nicht wirklich Hand angelegt und gesagt,
Nein,
das der ist Maestro ein, sieht das jetzt anders, ich schreibe das Stück jetzt um.
Nein, das ist gut gemacht, das Stück. Das ist ein richtig gut geschriebenes Stück und man muss ja nicht alles verschlimmbessern.
Super interessant fand ich ja, was mir so gar nicht bewusst war, der Autor des Stückes. Ich war vorher überrascht, ich habe heute Nachmittag noch ein bisschen recherchiert, heute zur Sendung, und war ausgesprochen überrascht, was dieser John Logan heißt er, ne, eigentlich sonst so treibt. Nämlich sein neuestes, aktuellstes Drehbuch, das er ist eigentlich vorrangig Drehbuchautor ist, Skyfall, der neue James-Bond-Film. Der ja tatsächlich auch einer der besten Skripts seit vielen, vielen Bond-Filmen hat. Interessant.
Total,
ja. Ja. Das ist aber sein einziges Theaterstück, glaube ich, oder?
Ich kenne kein anderes.
Ja. Habe auch kein anderes gefunden. würdest du sagen, dass man an der Handschrift des Skripts merkt, dass es eigentlich ein Drehbuchautor ist?
Sagen wir es mal so, es ist wirkungsvoll geschrieben und mit einem Sinn für Pointen und Entwicklung. Es passiert ja in dem Sinne nicht viel in dem Stück. Es ist ja eigentlich ein Wortgefecht, ein emotional unterstütztes Wortgefecht. Das kann stinkelangweilig werden. Das kann eine Abhandlung sein, die Gähnen hervorruft. Aber er hat das so geschrieben, dass man wirklich Aktionen rausfinden kann, die das dann transportieren. Also es ist ein einfach gut geschriebenes Stück.
Also man kann sein Handwerk. Ne? Er hat absolut. Ja auch ziemlich viel, interessanterweise, ich habe jetzt Skyfall als sein aktuelles, er hat ja auch witzigerweise für Raumschiff Enterprise Spielfilme vor langer Zeit tatsächlich Drehbücher geschrieben, andererseits aber auch hochdramatischen Stoff. Ja, okay, jetzt bin ich gerade abgeschweift. Also ich wollte dich eigentlich was ganz anderes fragen. Hat eigentlich dich die Tatsache, dass du wusstest, dass dieses Stück in einer Kunsthalle nachher aufgeführt wird und nicht auf einer normalen Theaterbühne, hat das einen Einfluss gehabt auf deine Arbeit?
Ja, grundsätzlich ist das ja kein geschützter Raum mehr gewesen. Wir haben ja keine Bühnensituation, wir haben ja da eine reingebaut, eine Bühne mit Bühnenbild, ganz offen, also nur keine Vorhänge, keine Seitenwände, einfach ein Podest in diesem wunderschönen Ausstellungsraum. Das hat natürlich, darauf muss man Rücksicht nehmen, dass das der Fall ist und dass die Umbauten auch offen sind. Angefangen hat die Wirkung des Raumes und auf meine Arbeit erst in dem Moment, wo wir tatsächlich in der Kunsthalle waren und die Bilder da standen, respektive dann hingen. Das war, da haben wir plötzlich gespürt, dass der Geist dieser Bilder, das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber was mit unserer Arbeit zu tun hatte. Also da ist eine Energie geflossen und die haben wir gespürt. Also besser hätte es gar nicht sein können.
Der Ralf Reiner sagt jetzt gerade wir, Andreas, mich würde jetzt interessieren, wie ging es dir dabei? Würdest du das gerade auch so unterschreiben oder was hast du für Emotionen gehabt, als ihr dann das erste Mal tatsächlich in der Kunsthalle geprobt habt?
Nee, das kann ich absolut unterschreiben. Also das war, wir waren ja davor, waren wir quasi auf einer kleinen Probebühne und haben da immer geprobt und als wir dann endlich in der Kunsthalle waren, das war schon einfach wow. Das war einfach auch ein ganz anderes Gefühl, da auch dann zu spielen und die Werke um einen rum, also das kann ich echt 1:1 unterschreiben.
Wann habt ihr zum ersten Mal geprobt? Wie lange vorher, bevor der Uraufführung?
Wir haben 6 Wochen haben wir geprobt.
So lange wart ihr oben? Nein, ich meine jetzt in der Kunsthalle.
Ach, in der Kunsthalle? In der Kunsthalle. Da waren wir 1,5 Wochen vor der Premiere waren wir drin.
Die Ausstellung American Idols hat dann mit der ersten Aufführung zusammen eröffnet, oder kriege ich das jetzt so richtig zusammen?
Kurz vorher, ja.
Und dann wart ihr eigentlich alleine in der Kunsthalle, während noch gehängt wurde. Mhm. Das war doch sicher auch super spannend, oder?
Sehr spannend, ja. Die da einfach diese Bilder, die ja Millionenwerte haben, da einfach an der Wand gelehnt zu sehen und auch ein bisschen näher rangehen zu dürfen, war schon richtig ein besonderer Moment, ja. Also nicht hinter Glas, wir haben sie noch ohne Glas gesehen und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Wirkung, wie ich meine, obwohl die beiden Bilder sehr gut rauskommen, also die zwei Rothkos.
Ein sehr witziger Aspekt ist ja auch, es fällt ja irgendwo während des Stückes die Bemerkung von Rothko zum Thema Warhol und seiner Zukunft. Und jedes Mal, wenn ihr hinter die Bühne geht, habt ihr einen riesengroßen Warhol vor euch hängen. Ich glaube, mit einem der größten, die Warhol gemacht hat, nämlich das Last Supper, der das letzte Abendmahl. Sehr schöner Kontext auch, ne? Mhm. Andreas, warst du davor schon mal so alleine in einem Museum, respektive in einer Kunsthalle und konntest die so ganz auf dich wirken lassen, ohne Publikum?
Meinst du jetzt hier in...
Ne, so generell. So.
Also bei mir in der Heimat ist nicht so viel mit Museum. Wir haben ein Heimatmuseum.
Also auch hübsch.
Auch hübsch, ja klar. Da war ich auch drin. Alte Uhrenstadt und so weiter. Aber so Museen gibt es bei uns jetzt nicht.
Aber ich meinte jetzt einfach so dieses, wie Ralf jetzt gesagt hat, das besondere Kribbeln eigentlich, dieses Gefühl, ja, du bist jetzt alleine mit dieser Kunst, die man normalerweise nur hinter Glas oder auch mit so und so viel Entfernung sehen darf. Und dann plötzlich ist man ganz dicht dran und die gehört einem eigentlich ganz alleine.
Nee, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist auch was, wo ich jetzt durch das Stück eigentlich gelernt habe, sich auch wirklich mal Zeit zu nehmen dafür und einfach auch mal von einem Bild zu verweilen und zu gucken, wie wirkt's.
Mir ist aufgefallen, dass in der Aufführung ein fast schon zentral zu nennendes Utensil das Tuch ist, mit dem ihr euch die Hände immer wieder reinigt. War das, das steckt da eine tiefere Geste dahinter, dass das ständig passiert, oder ist es einfach nur, um die Hände zu beschäftigen, oder war da ein Kunstgriff von dir mit drin? Ist mir echt aufgefallen, ja, ich nenne es jetzt mal Handtuch, nimmt so eine ganz zentrale Geschichte ein. Ne? Wird ständig, wird es zusammengefaltet, auseinandergenommen, es wird die Hände damit abgebunden. Das machen beide.
Das kommt natürlich aus dieser wichtigen Szene, in der der Ken diese Rückerinnerung hat an seine Kindheit und die Verbindung zwischen Farbe und Blut bekommt. Und daraus habe ich das gebaut. Man kann im Umgang mit Requisiten sehr viel zeigen, was man sprachlich nicht unbedingt transportieren kann. Also man kann eine innere Haltung über den Umgang mit einem Requisit, und mag es ein Löffel sein, ausdrücken. Das beobachten wir, wenn wir in einem Gespräch mit jemandem sind im Café, und wie dreht das Gegenüber den Kaffeelöffel und wie den Zucker. Und das sind alles Aussagen über unser Inneres, wie eine Telefonkritzelei.
Also du hast es schon sehr bewusst gemacht, und du hast auch sehr bewusst das Tuch gewählt.
Jawohl.
Und man da so wunderschönes Rot rein. Das Rot, das immer und immer wieder auftaucht, das ja natürlich auch der die Namensgebung ist. An einer Stelle, an der die beiden ja, die ja nicht ganz hierarchiefrei sind, um es mal so vorsichtig zu sagen, in einer angespannten Situation sich auch immer wieder bewegen, da wird sie ein bisschen aufgelöst, und zwar grundiert ihr zu zweit eine Leinwand. Wie soll das anders sein? Natürlich auch wieder in der Farbe Rot, ne? Klar. Der eine führt den Pinsel von oben nach unten, der andere führt ihn von links nach rechts. War das Zufall oder Absicht? Das wollte ich dich unbedingt fragen.
Also eigentlich hat sich so ergeben während den Proben, dass Wolfgang immer von oben nach unten und ich einfach von Anfang an das seitlich gemacht habe. Also das. Und es war dann ein schöner Effekt.
Es war ein schöner Effekt, ja. Aber ich muss jetzt mir als Publikum nicht denken, was hat mir das jetzt sagen sollen? Also mir ging es nämlich so. Ich bin dann, haben mir hinterher gedacht, was hatten sie denn damit gemeint? War das tatsächlich diese beiden verschiedenen Richtungen, in die gehen, oder was, oder habe ich da jetzt viel zu viel gedacht?
Nein, es sollte schon zeigen, dass sie gemeinsam, aber unterschiedlich arbeiten an diesem, an dieser Grundierung. Und das, okay. Die Choreografie, das in Quadrate aufzuteilen, und das hat sich logisch ergeben.
Ja. Okay, und jetzt die Frage aller Fragen war, welcher Rotton ist es, der verstrichen wird?
Das fragen wir jetzt den Jörg Stroh, ja. Der sicherlich am Radio lauscht und möchte doch jetzt bitte anrufen und uns das sagen. Dankeschön.
Radio 4FM, die Plattform heute rund um Rot. Das tiefe Rot, das dem Theaterstück Rot seinen Namen gegeben hat, rund um Mark Rothko. Wir haben uns jetzt fast eine ganze Stunde lang über die Entwicklung, über das Entstehen des Stückes und über eure Empfindungen unterhalten. Und ich habe jetzt eine Bitte an den Andreas. Ich habe gesagt, im Stück gibt es einen großen Wendepunkt oder einen großen Knackpunkt, den hatten wir vorher schon mal angesprochen, an dem das Ganze ein bisschen umkippt, in dem deine Rolle sich auch ein bisschen häutet, und das ist ein, ich weiß nicht, wie lange es geht, eine anderthalb Minuten, zwei Minuten, das ist ganz schwer zu sagen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ne? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir jetzt so zum Abschluss dieser Stunde, nachdem wir sehr viel theoretisch über das Stück gehabt, einfach da mal reinhören könnten, wenn du das jetzt, wenn ich dich da jetzt nicht überfahre. wenn ich dich einfach jetzt bitten dürfte, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach Vorhang auf. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Stück Rot. Vielleicht mag der Ralf Rainer ganz kurz eine kleine Einführung dazu geben, wo wir in dem Stück jetzt gerade sind und was jetzt gleich passiert.
Ja, wir sind schon im fortgeschrittenen Teil des Stückes und das erste Mal eigentlich, dass Ken sich ein Stück weit von diesem übermächtigen Meister emanzipiert.
Langweilt Sie. Herr im Himmel, stellen Sie sich vor, Sie wären bei sich angestellt. Der redet und redet und redet. Herrgott, hält er nicht endlich mal den Mund, dieser Mann mit seiner gigantischen Ich-Bezogenheit. Sie sitzen da und versuchen irgendwie Tiefe zu vermitteln. Aber dabei sind Sie nichts als ein selbstsüchtiger Tyrann. Mit Ihren gnostischen Rätseln und den lautstarken Verkündigungen und den Belehrungen und Arien. Und dem, lass uns die verdammte Leinwand noch ein paar Wochen anschauen, lass uns verdammt nochmal nicht malen, lass sie uns einfach nur anschauen. Und diese Ambition, Herrgott, diese Ambition. Mir fällt kein Maler in der Kunstgeschichte ein, der je so angestrengt versucht hat, wichtig zu sein. Wissen Sie, nicht alles muss immer so verdammt bedeutend sein. Nicht jedes Bild muss deine Eingeweide rausreißen und deine Seele entblößen. Nicht jeder will Kunst, die tatsächlich verletzt. Manchmal will man einfach bloß ein blödes Stillleben oder eine Landschaft oder ein Porträt oder Suppendosen und Comics. Was Sie begreifen würden, wenn Sie jemals Ihr verdammtes, hermetisch abgeriegeltes Unterseeboot tatsächlich verlassen hätten, in dem all die Fenster geschlossen sind, denn bloß kein Tageslicht. Denn Tageslicht ist ja nicht gut genug für Sie. Aber nichts ist ja jemals gut genug für Sie. Nicht einmal die Leute, die Ihre Kunst kaufen. Museen sind nichts als Mausoleen. Galerien werden von Kupplern und Zuhältern geführt. Und Sammler sind nichts als seichte Karrieristen. Wer ist denn gut genug, Ihre Kunst zu besitzen? Irgendjemand? Oder ist die eigentliche Frage, wer ist gut genug, Ihre Kunst überhaupt anzusehen? Das ist es, was? Kann es sein, dass niemand gut genug ist, Ihre Kunst anzusehen? Wir wurden alle gewogen und für zu leicht befunden. Sie sagen, Sie verbringen Ihr Leben auf der Suche nach wirklichen Menschen, nach Leuten, die Ihre Bilder voll Mitgefühl ansehen. Aber in Ihrem Inneren glauben Sie gar nicht mehr, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Also verlieren Sie den Glauben. Sie verlieren die Hoffnung. Also verschlingt Schwarz das Rot. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Sie einen wirklichen Menschen erkennen könnten, wenn er direkt vor Ihnen stünde.
Chapeau. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt ein ganz zentrales Stück aus ein Stück Text aus dem Stück von Johnny Logan Roth, über das wir jetzt die letzte Stunde gesprochen haben. Ich darf an der Stelle schon mal ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Gäste hier sagen. Super schön, dass ihr da wart. Es ist noch Suppe da. Nein, wir werden noch weitere wir werden noch einige Aufführungen vor uns haben. Wir haben jetzt zuletzt die am Freitag den 22. gehabt. Wie viel ist heute überhaupt? Ich bin völlig verwirrt.
Heute ist der 19.
Okay, dann ist Freitag der 22. die nächste Aufführung. Insgesamt noch 3, 6, 9, 12, 15 Mal, wenn ich das richtig gelesen habe. Karten gibt es wo, Ralf Rainer?
Über den über die Theaterei, über die Ticket-Hotline.
Und die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr und manche sind auch an den Sonntagen, da ist es dann schon um 18 Uhr, damit man dann rechtzeitig zu Hause ist, um am Montag wieder normal ins Büro zu gehen oder ins Atelier. Ralf, Rainer, was hat dich eigentlich am meisten so als Schlusswort an diesem Stück beeindruckt? Was hast du für dich einfach ganz normal, jetzt nicht als Regisseur, sondern als Betrachter nachhaltig mit aus diesem Stück genommen?
Rothko hat so gerungen um jeden Pinselstrich und sich hineingegeben, existenziell hineingegeben in jedes Stückchen Farbe. Das ist... Das hat dann mich regelrecht hineingebeamt in die Bilder und natürlich auch in die Person, weil er lässt keine Ausflucht zu. Absolut maximalistisch, unbarmherzig sich selbst und natürlich auch dem Ken und in letzter Konsequenz auch dem Publikum gegenüber.
Andreas, siehst du in Zukunft Kunst mit anderen Augen, nachdem du diese Rolle gespielt hast?
Definitiv, ja.
Du gehst tief rein. Und wenn dich jemand fragt, was siehst du, wirst du einen Teufel tun, rot zu sein. Gut, in diesem Sinne herzlichen Dank, ihr beiden. Es war ein super aufschlussreiches und sehr angenehmes Gespräch. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Auf der einen Seite vom Mikrofon war Rainer Markus Walter. Und jetzt wünsche ich einfach noch einen ganz angenehmen Tag. Ihr dürft euch auch noch verabschieden.
Ja, tschüss und es war ein gutes Gespräch.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6.